Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Gleich geht's hier um ein Porträt einer Wanderin als Monster, um ein Porträt der Frankenstein-Erfinderin Mary Shelley. In einem neuen Buch über literarische Wanderinnen wird von Mary Shelley erzählt und von Simone de Beauvoir und Else Lasker Schüler und von 8 weiteren Frauen, die sich auf abenteuerliche Wege gemacht haben. Das Buch ist gleich unser Thema hier in der Lesart. Bei einem neuen Buch, da kriegen wir es zu tun mit Draufgängerinnen und Ausreißerinnen und Abenteurerinnen. Das verspricht der Kein und Aber Verlag bei dem Buch Rebellinnen zu Fuß auf den Spuren von 11 literarischen Wanderinnen. Die Literaturwissenschaftlerin Annike Lubkowitz hat dieses Buch geschrieben und sie ist jetzt in Münster für uns im Studio. Guten Tag nach Münster, grüße Sie.
Ja, guten Tag, Herr Mayer, und vielen Dank für die Einladung.
Ihr Buch, das passt sehr gut in unsere Reihe mit außergewöhnlichen Reisebüchern, die wir jetzt hier im Sommer im Deutschlandfunk Kultur haben. Und Sie beginnen Ihr Buch mit der Beschreibung einer Fotografie, auf der Sie selbst zu sehen sind. Und zwar, nachdem Sie über eine Teufelstreppe aufgestiegen sind, über die Devil's Staircase in Schottland. Erzählen Sie mal bitte, was ist auf dem Bild zu sehen und warum steht das am Anfang des Buches?
Auf dem Bild ist eine Person zu sehen mit dem Rücken zu uns, vor ihr so Dunstschwaden und sie steht auf einem Berggipfel. Das Bild ist für mich deswegen so wichtig, weil es eine persönliche Erinnerung ist an den Moment, in dem ich das Wandern für mich entdeckt habe, als ich nämlich in Schottland auf dem West Highland Way wandern war. Und deswegen wollte ich damit starten und auch, weil dieses Bild sehr stark an ein berühmtes Gemälde erinnert, an Caspar David Friedrichs Wanderer über dem Nebelmeer.
Und bei Ihnen ist es eben eine Wanderin, die über dem Nebelmeer steht.
Genau so ist es.
Sie kommen in dem Zusammenhang auch darauf zu sprechen, dass Sie dieses Buch auch gemacht haben, weil Ihnen weibliche Vorbilder gefehlt haben für Ihre eigene Wanderleidenschaft. Jetzt muss ich auch daran denken, dass es heute ja jede Menge Videoblogs gibt und Insta-Stories und Bücher von Frauen, die jetzt heute auf Berge steigen oder die alleine mit dem Fahrrad, mit dem Segelboot, mit allen möglichen Beförderungsmitteln auf der Welt unterwegs sind. Trotzdem haben Ihnen die Vorbilder gefehlt?
Also erstens geht es ja, also meine Wanderleidenschaft hat ja früher schon angefangen als jetzt in diesem Moment. Also gerade durch die sozialen Medien sind diese Frauenfiguren im Outdoor-Sport oder im Outdoor-Bereich ja heute noch viel präsenter, als sie das jetzt vor 10 Jahren zum Beispiel waren. Mhm. Und ich bin natürlich Literaturwissenschaftlerin und großer Buchnerd und deswegen erfahre ich natürlich die Welt so oder so sehr viel durch das Lesen auch oder durch die Brille der Bücher. Und deswegen hat mich natürlich sehr interessiert, wen es eigentlich in der Literaturgeschichte an Vorbildern gibt.
Und bei Ihren literarischen Wanderinnen geht es ganz am Anfang um die Frau, die das Vorbild war für Theodor Fontanes berühmten Effi Briest-Roman, also für Effi Briest die Figur. Das ist Elisabeth von Plotho. Erzählen Sie mal bitte, wie kommt die in Ihr Buch?
Also ich fand, dass Fontanes Effi Briest so ganz besonders gut erzählt, was eigentlich mit Rollenbildern, also insbesondere für Frauen im 18. und 19. Jahrhundert so schief lief, weil Effi Briest so eine Person ist, die eigentlich als Wildfang charakterisiert wird, als eine Person, die gerne draußen ist, die mutig ist und waghalsig und dann aber in diese Frauenrolle dieser adeligen Ehefrau gezwungen wird und Mutter und dann halt sehr unglücklich ist damit und dann ein sehr schnelles Ende findet, nachdem sie versucht hat, aus dieser Rolle auszubrechen.
Über die Liebschaft, die sie neben der Ehe hat, ne?
Genau, also und das ist als Kontext wichtig. Also ich bin der Meinung, dass Effi Briest eigentlich eine Wanderin ist, dass sie sozusagen in ihrem Naturell ist, raus in die Welt zu wollen und Abenteuer zu erleben. Und deswegen fand ich es ganz spannend, dass das historische Vorbild für Effi Briest, an dem Fontane sich orientiert hat, diese Elisabeth von Plotho, dass die eigentlich tatsächlich ein Abenteuerleben oder ein Abenteurerinnenleben gelebt hat, nachdem sie eben diese Ehescheidung hatte, das Duell zwischen ihrem Liebhaber und ihrem Ehemann, das ist tatsächlich passiert, wie es bei Fontane auch beschrieben wird. Und danach hat sie ein sehr interessantes Leben gelebt. Also sie ist Krankenschwester geworden, sie ist durch Europa gereist, sie hat einen Berggipfel bestiegen, der immerhin 2965 Meter hoch war, nicht selbstverständlich in der Zeit.
Ja.
und ist fast 100 Jahre alt geworden. Also sie ist keineswegs früh gestorben wie Effi Briest.
Wäre interessant gewesen, wenn Fontane über so ein Leben geschrieben hätte, aber das hat halt seine eigene Lebensdauer und seine Fantasie auch offenbar überfordert. Sie sind bei Elisabeth von Plotho, Sie sind selbst zu dem Ort hingewandert, an dem sie groß geworden ist. Das ist das Schloss Zerben in Sachsen-Anhalt. Sie sind da in der Nähe aufgewachsen. Sie erzählen von dieser Wanderung und Sie erzählen an vielen Stellen des Buches auch von Ihren eigenen Wanderungen. Am Anfang waren wir ja auch dabei bei Ihrer Wanderung in Schottland. Wie sehen Sie denn in diesem Buch jetzt die Rolle Ihrer eigenen Wandergeschichten im Verhältnis zu den 11 Frauen, von denen Sie erzählen?
Also für mich war einfach ein bisschen der Punkt, meine eigene Leidenschaft, meine eigenen Erlebnisse auch mitzuerzählen. Weil das bei mir, wenn ich diese Texte von den Autorinnen, die ich gefunden habe, gelesen habe, ploppten da immer sofort Erinnerungen auf. Und ich dachte so, ach, wie toll. Und natürlich gab es ganz viele Momente, in denen diese Autorinnen zum Beispiel über Orte geschrieben haben, an denen ich auch selbst einmal war oder dass irgendwie sie ähnliche Beobachtungen hatten. Und dadurch hatte ich das Gefühl, dass es sich eigentlich am besten erzählen lässt, diese Geschichte, die ich erzählen wollte, indem ich eben auch meine eigenen Erinnerungen und Erlebnisse festhalte.
Jetzt Ihre 11 Spurensuchen, die reichen vom 18. Jahrhundert bis an unsere Gegenwart heran, ins 20., 21. Jahrhundert von der deutschen Schriftstellerin Sophie von La Roche, Bettina Brentano, Else Lasker-Schüler taucht auch, Anna-Marie Schwarzenbach, viele weitere bis dann zur US-Amerikanerin Octavia Butler. Und lassen Sie uns mal jetzt an einer Stelle hören, wie Sie das Ganze erzählen. Das ist nämlich auch sehr interessant und am besten gleich bei Ihrer ersten Wanderin, Sophie von La Roche. Sie würden uns da ein kurzes Stück vorlesen, haben wir verabredet. Dann ja. Bitte sehr.
Sehr gerne. Im Internet findet man Porträts der 1730 geborenen Schriftstellerin mit komplizierter Frisur und den für das 18. Jahrhundert typischen Spitzenhauben, die aussehen, als hätte sie eine kunstvoll aufgetürmte Gardine auf dem Kopf. Es ist schlicht unmöglich, sich vorzustellen, wie man in einem solchen Aufzug durch den Wald gehen kann, ohne sich dabei aufzuhängen. Und tatsächlich berichtet eine Modelegende von der Mätresse Ludwig XIV., deren Haar sich bei der Jagd aus der Frisur löste und die daraufhin ein Strumpfband nahm, um es hochzustecken. Zu meinem Erstaunen rief diese offenbar so ungewöhnliche Episode eine neue Haarmode ins Leben, während mir schon unklar ist, wie man mit so einer Frisur überhaupt auf ein Pferd steigen konnte. Wenig überraschend ist dagegen, dass solche Art ausstaffierte Frauen hauptsächlich in Kutschen hin und her gefahren wurden. Um es zu vergrößern, klicke ich auf das Bild von La Roche, auf dem das schalkhafte Lächeln in ihrem Gesicht an Tilda Swinton erinnert. Es gefällt mir besonders gut. Ich stelle mir vor, dieser unternehmungslustige, etwas verschmitzte Blick war ihr Wanderinnengesicht. In Gedanken photoshoppe ich sie in einen alpinen Hintergrund und setze ihr einen Hut mit breiter Krempe auf. Das Abenteuer kann beginnen.
Vielen Dank. Ein kurzer Ausschnitt aus dem Buch Rebellen zu Fuß von Annike Lubkowitz. Und wenn Sie da, wie wir das gehört haben in dem Ausschnitt, Photoshop einbauen, Tilda Swinton einbauen, wenn Sie eben von Sophie von La Roche erzählen, also eigentlich vom 18. Jahrhundert. Man merkt, dass Sie den historischen Abstand offenbar überbrücken wollten zu den Wanderinnen von früher, auch in Ihrem Stil?
Ja, das würde ich sagen, war auf jeden Fall mein Ziel. Ich wollte eine lebendige Art finden, darüber zu erzählen und auch ein bisschen zeigen, dass diese Frauen oder ja einfach diese Zeiten auch gar nicht so fern von unserer sind, als wir uns das vorstellen, wenn wir das halt in der entsprechenden alten Sprache zum Beispiel präsentiert bekommen.
Mhm. Ja. Jetzt war es für mich ganz schwer in der Vorbereitung, mich zu entscheiden, über welche Touren wir jetzt konkret reden. Sophie von La Roche ist zum Beispiel sehr, sehr interessant. Die ist damals schon 1784 am höchsten Berg Europas unterwegs gewesen, am Mont Blanc, hat sich da einen großen Gletscher angesehen, das Meer de Glace. Müssen Sie selbst nachlesen. Das ist sehr interessant, diese Beschreibung. Lassen Sie uns mal auf Mary Shelley gucken. Also die britische Schriftstellerin, die vor allem mit ihrem Frankenstein-Roman berühmt geworden ist. Und ihr Kapitel über sie heißt Porträt der Wanderin als Monster. Also ist Mary Shelley ein Monster oder wie meinen Sie das?
Ja, das kann man so sagen. Also sie hat sich ganz sicher so gesehen. Und was in ihrem Roman Frankenstein ja auch sehr deutlich ist, ist die große Sympathie für dieses sogenannte Monster. Und das ist kein Zufall. dass sie als Frau dieses Monster in dem Buch erschafft, weil ich der Meinung bin, dass sie sich sozusagen selbst als eine Art Monster verstanden hat in den Augen ihrer Zeit. Überhaupt hat die damalige Zeit Wanderinnen, oder sagen wir so, Wanderinnen waren in der damaligen Zeit nicht vorgesehen. Also Frauen, die ihren Weg gegangen sind, die vielleicht auch abseits des Wegs gegangen sind, die das gemacht haben, was sie wollten und sich aus dem Haus, aus dem Häuslichen wegbegeben haben und so ins Offene und Unbekannte aufgebrochen sind. Und Mary Shelley hat das getan. Sie ist im zarten Alter von nur 16 Jahren von zu Hause weggelaufen mit Percy Shelley, ihrem späteren Ehemann, auch einem bekannten englischen Romantiker. Und das, was ich spannend fand auf der Recherche, war zu lernen, dass solche Frauen, die in der damaligen Zeit vom sogenannten Weg der Tugend abkamen, dass man die auch Wanderers nannte, also eben genau Wanderinnen. Und diesen Zusammenhang fand ich ganz spannend, weil der eben zeigt, dass diese Form des weiblichen Verhaltens, die heute recht normal erscheint, dass die als das Abwegige, nicht normale und eben monströse gesehen wurde.
Und dann ist sehr interessant, wie Sie beschreiben, wie diese ganz junge Mary Shelley eben mit 16 Jahren durchgebrannt von zu Hause weg mit Percy Shelley und noch einer Halbschwester durch vom Krieg verheerte Frankreich wandert, 1814, kurz nach dem Kriegen gegen Napoleon dort. Das ist eine sehr, ja, bewegende Beschreibung, die Sie da gemacht haben. Wir haben fast keine Zeit mehr, aber lassen Sie uns mal noch auf ein letztes Beispiel schauen. Simone de Beauvoir als Wanderin, also die berühmte Feministin, Schriftstellerin, bei der ich ja gedacht hätte, die hat ihr Leben komplett in Pariser Cafés verbracht. Aber bei Ihnen habe ich gelernt, die war eine knallharte Bergwanderin, die öfter auch mal völlig erschöpfte Begleiter abgehängt hat, ja?
Ja, das war vielleicht die spannendste Entdeckung für mich, weil ich auch das gleiche Bild hatte von Simone de Beauvoir. Und sie ist auf jeden Fall unter meinen Wanderinnen, die ich so entdeckt habe, diejenige, die am weitesten und am höchsten gewandert ist. Also der war wirklich kein Weg zu gefährlich oder zu schwer. Das war sehr interessant, das über sie zu lernen. Das fing auch erst bei ihr in ihren 20er Jahren an.
Annika Lubkowitz hat über Rebellinnen zu Fuß geschrieben, ein Buch auf den Spuren von 11 literarischen Wanderern im Verlag Kain und Abers. Das Buch erschien mit 300 Seiten. Vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese Reisen.
Ja, ebenfalls vielen Dank.
Neue Krimis.
Auf unserer Krimi-Bestenliste jetzt im August, da kommen 4 der 10 besten Krimis aus dem Mutterland des Kriminalromans, aus Großbritannien. Und einer dieser Krimis, dieser 4, heißt Deckname Bird. Louise Doughty hat ihn geschrieben und die setzt damit die Tradition des britischen Spionageromans fort. Allerdings auf überraschende Weise, berichtet unsere Krimi-Expertin Sonja Hartl.
Es ist nur eine scheinbar beiläufige Handbewegung ihres Chefs, ein neutraler Blick ihrer Kollegin. Aber Heather Berryman ist klar, sie muss raus aus diesem Gebäude. Sofort. Bis zu den Aufzügen sind es keine 30 Schritte, also steht sie auf, geht und ist fortan auf der Flucht. Denn Heather arbeitet beim britischen Geheimdienst in einer Abteilung, die Korruption und Maulwürfe entdecken soll. Und sie weiß, sie ist selbst ins Visier geraten. Das ist ein vertrauter Anfang. Wir kennen ihn aus zahlreichen Spionagegeschichten. Eine Agentin gerät unter Verdacht und muss sich fortan gegen Verfolgung und ihre Kollegen erwehren. Er verspricht Spannung, er verspricht Action. In Deckname Bird aber erzählt Louise Doughty diese Einstiegssequenz mit so viel Ruhe und Kontrolle, dass sie diese Dramatik konsequent unterläuft. Und gleichzeitig beginnt, die Spannungsschraube ganz langsam anzuziehen. Mich hatte sie damit sofort am Haken und hat mich auch nicht wieder losgelassen, denn sie zieht das auf den folgenden Seiten ihres Spionageromans durch. Heather Barringmans Flucht verläuft wie ihr bisheriges Leben, kontrolliert und auf vorbereiteten Pfaden. So gut das eben geht, wenn man sich mit Geheimdienstleuten anlegt.
Ah!
Schon durch dieses kontrollierte, kühle Erzählen einer eigentlich aufregenden Geschichte entsteht eine konstante Reibung, die sehr reizvoll ist, die auch gut zu der Natur passt, von der Louise Doughty erzählt, denn Heather flieht gen Norden über Schottland und Norwegen letztlich nach Island. Und auf ihrem Weg denkt sie dann darüber nach, wie sie in diese Situation geraten ist, und sie fügt allmählich verschiedene Puzzleteile zueinander. Aber man darf niemals vergessen, sie ist beim Geheimdienst. Sie versteht es, zu lügen, zu manipulieren und Spuren zu verwischen. Was sie letztlich herausfindet, das ist keine allzu große Überraschung, aber wieder sind es die Details, die mich überzeugt haben. Zum Beispiel, wie klar man seine Schwächen im Nachhinein erkennt, aber nur selten in dem Moment, in dem sie ausgenutzt werden, denn sonst wären es ja auch keine Schwächen. Deckname Bird ist so ein scheinbar harmloser Roman über eine auf den ersten Blick ziemlich alltägliche Frau, die gelernt hat, nicht aufzufallen. Und das ist bis zu dem herrlich unaufgeregten Schluss ziemlich spannend zu lesen.
Der Spionageroman Deckname Bird von Louise Doughty, der wurde aus dem Englischen übersetzt von Astrid Arz. Im Surkamp Verlag ist das Buch erschienen mit 390 Seiten, der Preis 18 Euro. Und dieser Roman Deckname Bird, der steht neu auf Platz 9 unserer Krimi-Bestenliste im August. Die ganz vollständige Liste mit allen 10 Titeln finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eine Frau steht vor der größten Herausforderung ihres Lebens in Wien im Jahr 1942, also im vierten Jahr des Zweiten Weltkriegs. So kündigt der Heimann Verlag einen Roman von Doris Brehm an. Eine Frau zwischen gestern und morgen heißt dieser Roman. Und das Buch, das ist 1955 schon einmal erschienen zum ersten Mal. Der Heimann Verlag bringt es jetzt neu heraus in einer Reihe mit wiederentdeckter Literatur von Frauen. Und die Kritikerin Katharina Herrmann hat das Buch für uns gelesen, ist jetzt in München für uns im Studio. Hallo, grüße Sie.
Hallo.
Diese größte Herausforderung Ihres Lebens, vor der die Hauptfigur in diesem Roman steht, im Roman von Doris Brehm, was ist das für eine Herausforderung?
Ja, ich denke, damit bezieht sich der Verlag auf ein Ereignis im Jahr 1942, das dann aber einen längeren Veränderungsprozess in Gerda Manner, so heißt die Hauptfigur des Romans, und in ihrer Tochter Luzi auslöst. Und hier handelt es sich um die Einberufung ihres Mannes Theo an die Front. Gerda war davor immer davon ausgegangen, dass Theo genauso wie sie selbst den Krieg und die Nationalsozialisten ablehnt. Und deswegen hat sie mit ihrer Tochter Luzi heimlich ein Versteck in der Wohnung gebaut und mit einem befreundeten Arzt mit dem Namen Kurt Bachner einen Plan ausgeheckt, wie man Theo jetzt vor diesem Kriegsdienst bewahren kann. Und der will dann auf einmal davon überhaupt nichts wissen und glaubt stattdessen jetzt plötzlich an diesen sogenannten Endsieg. Das wiederum erschüttert Gerda und ihre Tochter ganz massiv. Und sie nutzen dann die Abwesenheit von Theo, der ja an die Front geht, und das vorhandene Versteck in der Wohnung, um eine Jüdin zu verstecken und eben diesen Arzt Kurt Bachner, der sich auch als kommunistischer Widerstandskämpfer entpuppt. Und das ist dann eben eine Zeit, ab der Gerda plötzlich ganz viel Verantwortung trägt, große Gefahr erdulden muss, in der sie dann 4 Personen in großer Not ernähren muss. Und das bedeutet natürlich auch für alle Figuren große Spannungen und Angst. Und das verändert dann alle Figuren natürlich.
Und wie verändert das die Hauptfigur, also Gerda Manner selbst und vielleicht auch ihre Tochter, die Tochter Luzi haben Sie ja auch erwähnt?
Ja, im Grunde handelt es sich hier um einen Emanzipationsprozess. Da spricht wirklich der Titel auch dafür. Da geht eben eine Frau oder eben dann 2 Frauen aus dem Gestern in ein Morgen hinein. Am Anfang des Romans erfüllt Gerda Manner so die typischen Aufgaben einer Ehefrau und einer Mutter. Sie ist interessanterweise von Anfang an innerlich, insbesondere moralisch, sehr, sehr eigenständig, ordnet sich aber fraglos ihrem Mann unter. Und am Ende des Romans haben wir dann eine ganz andere Gerda Manner. Da haben wir eine eigenständige und politisch gebildete und aktive Frau, die für eine bessere Zukunft, für die ganze Gesellschaft kämpfen will und sich in die Ehe mit dem Kriegsheimkehrer Theo, der sich dann verhält wie ein opportunistischer Egoist, überhaupt nicht mehr gut finden kann. Und ganz analog kann auch Luzi im Lauf des Romans die Autorität des Vaters immer weniger anerkennen.
Die Autorin des Buches, Doris Brehm, die hat von 1908 bis 1991 gelebt, also eben auch in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Können Sie sagen, wie viel von Ihren Erfahrungen in diesen Roman eingegangen ist?
Ja, da steckt schon viel eigene Erfahrung in dem Roman. Doris Brehm hat eine ganz eigene, interessante Biografie. Sie war selbst in der Zeit des Nationalsozialismus in einer kommunistischen Widerstandszelle tätig und hat selbst eben sogenannte U-Boote versteckt, also Jüdinnen und Juden, politische Widerstandskämpfende und Deserteure. Und das finde ich auch ganz interessant, 1944 ist sie dann noch in die damals illegale Kommunistische Partei Österreichs eingetreten, aus der sie dann aber nach der Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands auch wieder ausgetreten ist. Also ich finde, da wird deutlich, dass da ein ganz bemerkenswerter Wunsch nach moralischer Integrität in der Autorin ist, der sich auch im Roman spiegelt und der sich eben dann darauf zeigt, dass sie den existierenden Kommunismus dann doch ablehnt. Mhm. Also Doris Brehm wusste wohl sehr genau, wovon sie erzählt, wenn sie so eine moralisch eigenständige Figur erzählt und wenn sie davon erzählt, eben, dass Personen in der eigenen Wohnung versteckt werden. Es ist aber kein autofiktionaler Text. Es gibt schon deutliche biografische Unterschiede zwischen Doris Brehm auf der einen Seite und Gerda Manner auf der anderen.
Und wie macht sie das jetzt? Wie erzählt sie diese Geschichte?
Ja, sehr spannend, wie ich finde. Da ist ja schon in der Handlung einfach sehr viel Spannung angelegt. Und dann hat Doris Brehm auch noch ein sehr gutes Gefühl für Timing und für Raumkonzeptionen. Die sprachliche Gestaltung ist recht nüchtern und trotzdem gelingt es ihr gut, diese politische Handlung auch mit einer emotionalen zu verweben. Also in der Wohnung der Manners wird nicht nur über politischen Widerstandskampf geredet, sondern da spielt sich ganz, ganz viel sehr Menschliches ab. Es gibt ganz viel Angst, es gibt große Eifersucht. Und trotzdem sind die Figurenkonzeptionen ein bisschen holzschnittartig. Also da wird schon deutlich, dass die Autorin ein bestimmtes politisches Weltbild hat. Da gibt es dann immer auf der einen Seite die moralisch integren Kämpfer für die Zukunft der Gemeinschaft und auf der anderen Seite eben diese opportunistischen Egoisten, also im Grunde Kapitalisten. Und in dieser Gemengelage würde ich sagen, aus eben dieser gekonnten erzählerischen Gestaltung, aber dieser etwas plakativen Figurenkonzeption erinnert der Roman so ein bisschen an die späten Romane von Anna Segers.
Und würden Sie sagen, es ist aber trotz dieser Einschränkung, die Sie jetzt gemacht haben, auch einfach durch die Kraft der Geschichte sozusagen gut, dass dieses Buch jetzt in dieser Reihe mit wiederentdeckter Literatur von Frauen neu zugänglich ist?
Doch, das würde ich schon sagen. Es ist auf jeden Fall ein entspannender Roman und eben ein ganz spannendes Zeitdokument für etwas, worüber man ja gar nicht so viel weiß, eben diese Leute, die U-Boote versteckt haben, wie das so hieß in der Zeit. Also es ist ein toller Roman, schön, dass man den jetzt wieder lesen kann.
Der Roman Eine Frau zwischen gestern und morgen von Doris Brehm im Heimon Verlag erschien mit 312 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unsere Kritikerin Katharina Herrmann.
Straßenkritik.
Hi, ich bin Lisa Hansel. Ich lese gerade das Buch Hotel Ambrosia von Katie Kento. Ganz kurz zusammengefasst geht es um die 17-jährige Robin, die in einem Rollstuhl sitzt und dementsprechend ihre Wohnung nicht verlassen kann, aber gegenüber von diesem Hotel Ambrosia wohnt. Das Hotel Ambrosia ist auch bekannt für viele Gruselgeschichten, die da passiert sind in den vergangenen Jahren. Und die ist ein ganz großer Fan von so True-Crime-Podcasts. Und dann passiert aber eben eines Tages auch etwas und dann geht sie dem Ganzen auf den Grund, aber natürlich nicht selber, sondern hat einen Komplizen, den sie dann drüben in dieses Hotel einquartiert. Und das ist dann ganz spannend, also auch geschrieben mit verschiedenen Berichten, mit Textnachrichten. Und das macht es so spannend, dass ich es einfach nicht aus der Hand legen kann tatsächlich.
Lisa Hansel liest in München das Buch Hotel Ambrosia, Du entkommst nicht von Katie Kento. Da gibt es eine Paperback-Ausgabe im One Verlag mit 480 Seiten, der Preis 17 Euro. Die Zeichnerin und Illustratorin und Autorin Katharina Kuhlenkampf, die ist international ganz gut im Geschäft. Ihre Arbeiten waren unter anderem in der Süddeutschen Zeitung zu sehen oder in der Zeit oder auch in der New York Times und im Magazin The New Yorker. Jetzt hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht mit dem Titel Wie ich ein grauer Hund wurde und erfreulicherweise ist sie jetzt zu uns ins Studio gekommen. Frau Kuhlenkampf, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Hallo.
Wenn man Ihr Buch zur Hand nimmt, das ist so ein großformatiger Band, dann sieht man auf der Umschlagzeichnung da sehr prominent erstmal einen Schrank, der steht da groß im Zentrum, hat so ein rötliches Braun, dieser Schrank, und auf dem Schrank liegt ein grauer Hund, eben der aus dem Titel, der Oberkörper hängt ganz schlaff an einer Schrankseite herunter, sieht sehr matt aus, dieser graue Hund, und an der anderen Seite des Schrankes steht ein anderer Hund, ein roter, der steht da sehr aufrecht, sehr selbstbewusst, so ein bisschen aggressiv, auch die Zähne sieht man bei dem. Beide Hunde tragen jetzt so Blusen oder Röcke oder sowas in der Art und Schuhe mit kleinen Absätzen, sehen also auch wiederum menschlich aus. Was erzählt denn dieses Bild aus Ihrer Sicht?
Auf dem Titel sieht man halt die drei Hauptfiguren aus dem Comic. Zum einen den grauen Hund und seine sozusagen rote Schwester, wobei eigentlich ist der graue und der rote die gleiche Person oder die gleiche Figur. Und der Schrank ist ein Element, das teilweise wieder auftaucht in dem Comic, wie so ein Running Gag.
Mhm. Der graue Hund versteckt sich immer wieder in genau. Den Schrank und findet da so eine Zuflucht. Das Buch ist eine sehr konsequente Reise, würde ich sagen, in ein psychisches Problem. Also das Problem, sich selbst zu akzeptieren, sich anzuerkennen, irgendwas von dem gut zu finden, was man kann und was man tut. Wie ist denn dieses Thema zu Ihnen gekommen für Ihr erstes Buch?
Letztes Jahr in der Spring-Anthologie, das ist auch ein Comic-Magazin mit verschiedenen Comics von verschiedenen Zeichnerinnen, das hat immer ein Oberthema Macht. Und dazu hatte ich diese Geschichte in kleiner, komprimierter schon einmal gezeichnet. Und da war halt das Oberthema Macht. Und ich kam auf die Idee, die innere Stimme, was die für eine Macht über einen hat, wenn die einen immer fies zuflüstert und reinredet.
Das ist dieser rote Hund bei Ihnen, das genau. Ist die innere Stimme, der dem grauen Hund immer sagt, diese Stimme, das kannst du sowieso nicht, lass es bleiben, du kannst eh nichts, du taugst nichts und so weiter. Das ist die Macht, die der rote Hund über den grauen hat als innere Stimme?
Genau, der rote Hund lässt eigentlich den grauen Hund überhaupt nicht in Ruhe und selbst die kleinsten Erfolge werden madig gemacht und zermürbt.
Wie würden Sie denn beschreiben, wohin jetzt die Reise geht in dem Buch? Also von welchem Anfangspunkt, Endpunkt wollen Sie vielleicht nicht verraten, aber was für eine Entwicklung ist das? Geht es immer tiefer rein in ein Problem, in ein Elend?
Naja, es fängt eigentlich an mit mit dem grauen Hund, die Kindheit und Kindergarten, Schule und die ersten Erfahrungen und wie er immer eher negative Erfahrungen macht und dann verselbstständigt sich sozusagen sein inneres Selbstbild sehr negativ und dreht dann am Ende ganz schön ab und er ist sehr gestört.
Also ein Buch, das ja tatsächlich immer problematischeren Situationen erzählt. Auf der anderen Seite hat das Buch auch so einen spezifischen Humor. Der kommt natürlich auch schon über diese Verfremdung mit diesen Tierfiguren. Dann haben Sie so eingebaut, dass der rote Hund sozusagen Fachliteratur liest, so Psychoratgeber. Da ist besonders schön es gibt ja dieses Buch, Das Kind in dir muss Heimat finden. Da heißt bei Ihnen jetzt natürlich Der Hund in dir muss Heimat finden. Wie würden Sie sagen, welche Rolle spielt der Humor jetzt in diesem Buch?
Naja, der graue Hund ist ja schon sehr jämmerlich und weinerlich und schwach. Und ich wollte das jetzt nicht, dass das die ganze Zeit nur ich wollte das ein bisschen auflockern mit Humor. Und es ist so ein bisschen sehr deprimierende Geschichte, aber auch mit ein bisschen schwarzen Humor. Und ich finde immer auch ein bisschen Humor ist immer sehr ganz nett so.
Mich hat das ein bisschen erinnert an den Schriftsteller Thomas Bernhard, der sich ja auch in seinen Büchern oft in großes Elend hineinbohrt und so unerbittlich bohrt und so nachhaltig, dass es auch eine Art von Humor entwickelt, ähnlich wie bei Ihnen. Jetzt haben Sie ja schon beschrieben, dass das so ein Erzählen ist mit drei Stimmen eigentlich. Also es gibt die Stimme des grauen Hundes, der von sich selbst erzählt, dann gibt es die fiese innere Stimme des roten Hundes, dann gibt es auch noch so eine Art auktorialen, allwissenden Erzähler, der auch eine Erzähllinie hat. Wie ist Ihnen diese Struktur in den Sinn gekommen für das Buch?
Ehrlich gesagt weiß ich es nicht so. Ich hatte nicht wirklich so einen richtigen Plan, aber ich wollte irgendwie nicht nur, dass der rote Hund immer auf den grauen Hund einmeckert. Und manchmal ist es ja ganz nett, wenn man so, so eine Geschichte hat, wo man sieht, was passiert, aber dann so reflektieren, nachträglich jemand noch erzählt, wie es wirklich war oder wie der empfunden hat. Und ich habe damit so ein bisschen gespielt. Und eigentlich sind diese drei Stimmen ja eigentlich nur eine, nämlich der graue Hund. Einmal, dass er erzählt, rückblickend oder gerade aktuell, der rote, der dem grauen Hund immer reinredet. Und ab und zu wehrt sich der oder versucht der graue Hund sich zu wehren oder jammert weiter.
Und wie ist es überhaupt gekommen, dass das Hunde geworden sind, diese Figuren?
Das war auch relativ banal. Es gab es gibt auch dieses Sprichwort, wie ich zur grauen Maus wurde. Mhm. Und das heißt ja so ein bisschen, man macht sich klein, man ist schüchtern, man steht mehr in der Ecke. Und aber im Comic gibt es halt schon sehr viele tolle Mäuse und ich mag gerne Hunde und dann bin ich einfach zum Hund gekommen.
Ja, die Maus im Comic ist so ein bisschen besetzt durch, vor allem durch Art Spiegelman und seine große Mauserzählung. So sind sie auf den Hund gekommen eben. Noch eine Frage. Es gibt eine Kollegin von Ihnen, eine US-amerikanische Comiczeichnerin, Tara Booth, die hat sich in einem Buch Überwindungen mit ähnlichen Themen beschäftigt, wie Sie auch mit psychischen Problemen. Und für dieses Buch wurde Tara Booth gerade ausgezeichnet mit dem Eisner Award in den USA, also mit einem der angesehensten Comicpreise dort. Und in ihrer Dankesrede hat sie gesagt, dass das Buch für sie, also das Buch zu machen, sowas wie ein alchemistischer Prozess gewesen sei, in dem sie ihre Scham in etwas Schönes und Leichtes verwandelt hat, eben mit der Entstehung dieses Buches. Würden Sie für Ihr Buch sagen, dass das für Sie auch ein ähnlicher Verwandlungsprozess war?
Ja, das hat sie sehr toll gesagt und ich kann das sehr gut nachempfinden, weil irgendwie man ist es, aber man ist es durch die Figur, die man da erfunden hat und die sozusagen für einen steht, relativ leicht, was zu erzählen, was vielleicht sonst schwieriger wäre. Und es macht eigentlich auch irgendwie große Freude, das dann rauszulassen.
Mhm. Rausgelassen haben Sie es mit dem Buch »Wie ich ein grauer Hund wurde«. Katharina Kuhlenkampf hat das Buch gezeichnet und getextet. Im Rotopol Verlag ist das erschienen. Großformatiger Band mit 112 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Danke Ihnen für den Besuch.
Ich danke auch.